Kinder entwickeln Störungen, weil wir sie in der Entwicklung stören. Damit wir dies verändern, ist hier dein Entwicklungssprünge-Podcast. Der Podcast, der dir hilfreiche Impulse gibt für eine gesunde Entwicklung von Kindern und Jugendlichen. Hallo und herzlich willkommen. So schön, dass du da bist. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von dem Podcast Entwicklungssprünge und heute mit einem Interviewgast. Hier ganz fresh und new in unserem Studio extra eingerichtet. Ich freue mich unfassbar, dass du heute da bist, liebe Melanie, und dass wir ein bisschen plaudern können.
Ja, ich freue mich auch sehr, dass ich kommen durfte.
Die Melanie kenne ich schon ein bisschen länger und wir erfahren gleich ein bisschen mehr von ihr. Aber ihr werdet heute etwas erfahren über traumasensible Kommunikation. So heißt das Ding. Aber erstmal zu dir. Du bist Diplom-Sportlerin.
Na, Sportlerin nicht. Diplom-Sportwissenschaftlerin.
Genau. Also, so ähnlich. Ich verdrehe das immer. Guck mal, das ist was, was ich gerade erfragt habe und was ich gar nicht wusste. Und eins muss ich mal ganz am Anfang sagen. Immer wenn ich die Melanie sehe, dann denke ich so, boah, ist die jung. Die hat für mich so ein jugendliches Aussehen und Erscheinung und die ganze Art, wie du bist, dass ich immer denke, Anfang 20, und wenn ich dich da mit deinen Kindern sehe, dann denke ich, die kann nicht Anfang 20 sein.
Nein, nein, da ist die 4 schon davor.
Ja, also das finde ich total phänomenal. Aber darum soll es ja jetzt nicht gehen. Darum vielleicht, um mich ein bisschen kennenzulernen. Melanie ist systemische Beraterin. Und systemische, wie ich kann den Namen nicht aussprechen.
Organisationsentwicklerin.
Systemische Organisationsentwicklerin. Und sie hat 17 Jahre lang Trainings gemacht für einen Anbieter im Bereich Deeskalationsmanagement und Antigewalttraining, richtig?
Genau.
Ja, und deswegen bist du auch prädestiniert für traumasensible Kommunikation, aber dazu mehr erstmal noch ein bisschen zu dir. Also, du hast 2 Kinder, glaube ich, ne?
Genau, 2 Kinder, 7 und 10.
7 und 10. Und wohnst mit einem Hausschwein auf einer Dachterrasse?
So ähnlich. Mit einem Mann. In Köln. In einer Wohnung. Ohne Terrasse. So, okay. Und Balkon.
Okay, alles klar. Ja. Und du bist inzwischen komplett selbstständig?
Genau.
Vielleicht ist das mal das Erste, was du verrätst. Warum hast du dich entschieden, nicht mehr die sichere Anstellung vorzuziehen und komplett selbstständig zu sein? Und was machst du als Selbstständiger?
Oh, eine sehr gute Frage. Warum habe ich das gemacht? Weil ich in den letzten Jahren gemerkt habe, dass es so viel Spannendes noch gibt, außer dem Bereich, den ich eben in der Festanstellung gemacht habe, dass ich einfach, es war so viel. Und da wollte ich da reinschnuppern und da und habe gemerkt, es gibt so viele Felder, wo ich einfach tätig werden kann. Ich mache viel Fortbildung, also ich bin viel in diesem Fortbildungsbereich drin zum Thema Gesprächsführung, auch traumasensible Kommunikation. Der systemische Bereich ist ein Bereich, der mich, als ich die Weiterbildung damals gemacht habe, sehr gefesselt hat und wo ich gemerkt habe, das ist das, wie ich arbeiten möchte. Ja. Und genau, und das kombiniert auch damals 17 Jahre lang ganz viel in dem Bereich Deeskalationsmanagement und habe gemerkt, es gibt so viel Tolles und deswegen bin ich jetzt in die Selbstständigkeit gegangen.
Ja. Und als Selbstständige machst du genau was? Also du hast gerade schon ein bisschen gesagt, genau. Fortbildung, das heißt, du gehst wohin? Also wen bildest du fort?
Ich gehe für Institute gebe ich Fortbildung, schwerpunktmäßig im Bereich Pädagogik, soziale Arbeit, also dieses Trauma, ich gebe ja auch traumapädagogische Fortbildung oder in dem systemischen Bereich.
Das heißt, Institutionen, was stelle ich mir als Institution vor? Ein Jugendhilfeträger.
Genau, ein Jugendhilfeträger oder für Einrichtungen.
Also eine kleine Variante vom Jugendhilfeträger, der Ableger, wo dann die Einrichtung ist.
Genau, oder so Fortbildungseinrichtung.
Ah, Fortbildungseinrichtung. Gehst du auch an Schulen?
Genau.
Oder das nicht mehr und das vorher nur mit dem Deeskalationsmanagement?
Also früher natürlich ausschließlich. Also das war die Festanstellung, das heißt die Arbeit in Schule mit Kindern, Jugendlichen, Lehrkräften. Und jetzt, je nachdem, was die Zukunft so bringt, dann natürlich auch noch an Schulen.
Ja, genau. Was wir nicht verraten haben, natürlich irgendwie dazugehört, du bist auch ausgebildete Traumapädagogin.
und Trauma-Fachberaterin. Und da würde mich jetzt interessieren, jetzt warst du 17 Jahre an Schulen und wo es um Deeskalationsmanagement und Antigewalttraining ging. Was hat denn der Traumagedanke in dieser Arbeit verändert?
Ich glaube, das ist der Blick, wie ich einmal die Kinder und Jugendlichen anschaue, die Lehrkräfte auch, also mehr Verständnis noch dafür, aus welchem guten Grund, also die Annahme des guten Grundes ist ja so auch im systemischen Arbeiten so die Basis. Und da würde ich sagen, den Blick auf das System, den traumapädagogischen Blick auf dieses ganze System mit allen Menschen, die da drin sind.
Jetzt sagst du ja, im Systemischen gibt es schon die Annahme des guten Grundes. Das heißt, das war dann ja schon vorher. So, aber wie sieht das ganz pragmatisch aus? Also wir nehmen jetzt gerade Beispiel Schule. Ich weiß ja, hier sind viele Lehrer, auch die zuhören. Eltern, da eskaliert ein Kind, es wird gewalttätig. Was ist denn da der systemische Blick? Fangen wir mal mit dem an. Zu sagen, okay, das hat jetzt irgendwie wild um sich geschlagen. Ein armes Kind hat ein blaues Auge. Irgendwas ist kaputt gegangen.
Der systemische Blick für mich ist, dass ich nicht das Kind angucke, so das Kind ist das Problem, das Kind macht das Problem und somit, man muss mal mit dem Kind arbeiten, sondern das Kind ist ein Teil eines Systems, jetzt Familiensystem zum Beispiel oder einer Klasse, ist ja auch eine Art von System. Und die Wechselwirkung, also der Blick nicht auf das Subjekt, auf das Individuum, sondern dass alle in Wechselwirkung und in Beziehung zueinander stehen.
Hast du mal ein klassisches Beispiel für so eine Wechselwirkung, wann dann so eine Eskalation dann auf den Tage tritt? Einfach, um es mal ein bisschen pragmatischer zu machen.
Also das Wort Hurensohn ist ja so ein Wort, was ganz schnell, wenn einer das äußert und der andere geht an die Decke. Ja. Also dass ich Auslöser für etwas sein kann. Oder oft ja auch ein Blick. Oder dass ich eine Situation, jetzt so im Familienkontext, zwischen Geschwistern so aufschaukeln kann. Und auf einmal kommt die Mutter rein, wird laut, der Vater kommt rein und am Ende streiten sich die Eltern.
Ja, das stimmt.
Das finde ich ein sehr schönes Beispiel. Kenne ich auch aus dem privaten Kontext, dass das auf einmal da ist.
Ja.
Und wenn man dann so die Beobachtung macht, hör, was ist denn da passiert und das mal so analysiert, dann hat das mit etwas angefangen und am Ende ist was anderes da.
Ja. Und wenn du solch eine systemische Beratung anleitest, was ist dann der Mehrwert für, nehmen wir jetzt die Familie, das Kind sagt irgendwas, Mutter kommt rein, schimpft, Vater kommt rein, schimpft, am Ende streiten die Eltern. Wo ist die Hilfe für die Familie an der Stelle?
Wenn ich von außen reinkomme, dann bin ich ja im Prinzip nur jemand, der betrachtet, beobachtet und versucht mit irgendwelchen Interventionen, irgendwelchen Gesprächstechniken versucht, das System sich selber regulieren zu lassen. Also ich gebe, wie gesagt, durch Fragen dem anderen die Möglichkeit, nochmal anders ins Denken zu kommen. Das heißt, so ganz praktisch, ich komme in eine Familie, Mutter und Kind streiten, dass ich analysiere erstmal so, hey, wie ist das denn dazu gekommen? Was hast du dir vielleicht gewünscht von deiner Mama? Was hätte sie anders machen können? Oder die Mutter auch bezogen auf das Kind. Das heißt, im Prinzip ein Verständnis dafür zu entwickeln, dass auch das Verhalten des anderen einmal diesen guten Grund hat und dass das eben nicht, dass es passiert und deswegen ist das passiert, sondern dass das in einer Wechselwirkung passiert.
Viel verzahnter, viel mehr.
Genau.
Okay, und der Traumagedanke des guten Grundes, wie würde der da jetzt noch zusätzlich reinspielen?
Also der Gedanke allgemein des guten Grundes, der ist ja eigentlich auch mit der Haltung schon da, dass ich auch als Externe reingehe und für mich klar ist, ich bin allparteilich, das heißt, jede Partei hat ihren guten Grund und das, ohne dass ich das mit Worten jetzt benenne, sondern allein mit der Art und Weise, wie ich mit den beiden Parteien rede, dass beide das Gefühl haben sollten, ich stehe auf keiner Seite.
Ja.
Also es geht viel um Haltung
und
Haltung, wie ich als Person.
In dem Sinne würde dann ja auch die Haltung deine Kommunikation
beeinflussen.
Das heißt, wir haben ja gesagt, heute geht es so ein bisschen um traumasensible Kommunikation. Dann wäre ja vor, vielleicht, welche Wörter nehme ich und welche lasse ich und welche Kommunikationstechniken wäre die Frage der Haltung.
Genau. Das heißt, ich bin immer das Instrument in erster Linie. Das heißt, mit der Art, wie ich, egal in welches Setting gehe, ob Schule, ob Familie, ob ein Team.
Ja.
Also ich arbeite ja auch in Unternehmen. Das ist dann irgendwie anders, aber irgendwie auch nicht. Es ist auch ein System,
ja.
Nur mit einer anderen Sprache. Also jetzt wird dieses Thema Sprache, finde ich, auch so wichtig. Das heißt, sich auch anzupassen auf die Sprache des Systems auf der einen Seite, um ja auch wertschätzend zu arbeiten.
Ja, wo siehst du denn, wenn du jetzt unterwegs bist und fortbildest, wo ist denn die größte Schwierigkeit in gerade dieser Art der Kommunikation oder Haltung, wenn wir jetzt mal bei vielleicht Jugendhilfeeinrichtungen, Schule oder dann auch, wie du gerade sagst, in Firmen, also gibt es so einen gemeinsamen Nenner, das ist immer irgendwie schwierig oder würdest du sagen, da ist das schwieriger und da ist das schwieriger? Das würde mich jetzt sehr interessieren.
Also meiner Erfahrung nach gibt es schon Sachen, die sind sehr ähnlich. Also die Strukturen sind sehr ähnlich. Dass wenn zwischenmenschliche Konflikte beispielsweise entstehen, das ist völlig egal, ob das in einem Kollegium ist von Lehrkräften oder in irgendeinem Konzern.
Ja.
Weil es sind ja alles Menschen, die miteinander in Kommunikation treten. Und so dieses Beispiel, was für mich in jeglichem Team Thema ist, die Kaffeetasse wird nicht in die Spülmaschine geräumt, sondern
spannend.
Steht auf der Spülmaschine.
Ja, und dann? Jetzt sind wir ja beim Kern dessen.
Und dann geht's los.
Ja.
Das Genervtsein, das womöglich nicht aussprechen, dass mich das stört. Also geht jetzt ja in die Richtung,
wir machen mal direkt eine systemische Beratung. Das finde ich jetzt gerade super spannend. Ich bin nämlich heute Morgen ins Institut gekommen, nachdem ich mit Feiertagen 5 Tage nicht da war. Meine Mitarbeiter waren aber, oder Kollegen waren aber da, kommen rein und wir haben vorne einen kleinen Empfangstisch. Und da war ein Wäschen, das jetzt 2 Wochen alt ist, mit Blumen. Und die Blüten sind alle abgefallen. Und wir hatten hier eine Veranstaltung von externen und keiner hat es weggeräumt. Und ich bin reingekommen und habe gedacht, alter Verwalter, haben meine lieben Kollegen noch Latten am Zaun? So, jetzt bitte.
Ja, das ist doch ein klassisches Beispiel.
Ja.
Wunderbar.
Was mache ich jetzt?
Was machst du jetzt?
Ich war heute Morgen so ein bisschen auf Krawall gebürstet.
Das ist ein wunderschönes Beispiel. Die Frage ist ja, was ist dein Ziel? Das heißt, es geht am Anfang ja immer darum, sich jetzt zu überlegen, was möchte ich jetzt mit meiner Art zu kommunizieren erreichen?
Also mein Wunschziel wäre zu sagen, dass ich auf sowas gar nicht mehr hinweisen muss, sondern dass es eine Selbstverständlichkeit des Sehens und Handelns gibt. Ne? Also ich verstehe uns als sehr dienstleistungsorientiert und zu wissen, wenn hier Fremde unsere Seminarräume buchen, dass klar ist, dass wenn die reinkommen, nicht auf abgefallene Blütenblätter gucken. So, wer auch immer das dann tut, ist mir ja wurscht.
Und was wäre jetzt dein Ziel, um diesen kleinen, es ist ja noch kein offener Konflikt. Nee. Im Moment hast ja nur du den Konflikt.
Ja, ich habe es noch keinem gesagt, außer dir jetzt. Du weißt es vor meinen Mitarbeitern, ob das gut geht.
Genau, und da ist die Frage, was ist dein Ziel in Kommunikation mit den Mitarbeitenden? Weil, also ich frage deswegen, es könnte ja auch jetzt ein Vorgehen der konfrontiven Art möglich sein. Hinzugehen und zu sagen, pass auf, da vorne sind Blumen, ich war nicht da, ich erwarte von dir, dass du das machst, auch wenn ich nicht da bin.
Genau, und da beißt sich dann das wieder mit mir. Ich will ja gar nicht so ein Chef sein, Chefin sein, die immer von oben nach unten Tacheles gibt, sondern ich hätte gerne, dass wir im Team Dinge nach vorne bringen und auch miteinander Dinge gestalten und sehen und das ein Hand in Hand gibt. Das heißt, deswegen habe ich ja auch noch nichts gesagt, weil ich ja...
Wie mache ich das jetzt?
Genau, jetzt bitte Melanie, sag's mir.
Also es gibt ja so ein paar Modelle und Methoden, wie gewaltfrei, einfühlsam kommuniziert werden kann. Es gibt ja, gerade so in den 70er Jahren, haben sich da ganz viele so Denkschulen auch gebildet, die von der Grundhaltung her das auch haben, was der systemische Ansatz hat, was die Traumapädagogik hat, nämlich dieses humanistische Weltbild, dass es eine Sprache von, es gibt diese Wolfs- und Giraffensprache in der gewaltfreien Kommunikation. Okay. Also einmal die Giraffensprache, die eben einfühlsam spricht, die freundlich spricht, und die Wolfssprache, die verurteilt, die beurteilt, in diese Richtung geht. Und dass beide Arten zu sprechen natürlich eine Wirkung beim anderen haben.
Ja.
Und wie uns natürlich klar ist, wenn ich jetzt von oben herab, hat das die Wirkung entweder, dass der andere sauer ist, dass der andere es vielleicht auch einfach akzeptiert, also muss ja gar nicht immer negativ gesehen werden, dass der andere sie vielleicht sagt ja nach vorne und geht nach hinten und lässt dort im Büro.
Ja.
Das heißt, die Grundhaltung, die Grundidee ist, mit dem Herzen zu sprechen und in den Dialog zu gehen. Mit dem Ziel, dass ein Konflikt nichts Negatives ist, sondern beide Parteien auch weiterbringen kann, also in den Fortschritt, in die Veränderung bringen kann. Dass das sozusagen nur die Frage ist, wie löse ich das?
Jetzt weiß ich praktisch immer noch nicht, was ich tun soll.
Also, was wäre, wenn, also deine Bereitschaft ist da, in den Dialog zu gehen, weil das muss da sein.
Ja.
Deine Bereitschaft, wertschätzend zu sprechen?
Ja.
Zuzuhören, was die anderen sagen?
Ja.
Gut, wenn das schon mal da ist, hast du schon mal die halbe Miete. Und dann kannst du deinen Kollegen vielleicht nachher mal zusammenrufen und beispielsweise einfach mal deine Sichtweise, deine Perspektive der ganzen Sache beschreiben, ohne zu versuchen, emotional zu sein. Das heißt, der erste Schritt, jetzt zu einem klassischen Konflikttraining oder nicht Training, Gespräch wäre, dass du guckst, deine Sichtweise der Dinge zu benennen, um dir dann die andere Seite anzuhören.
Ja, aber ich glaube, da ist ja im alltäglichen Doing die Schwierigkeit. Also,
ne? Ganz genau.
Ich habe ja noch nichts gesagt, weil heute Morgen war ich einfach nur auf Krawall gebürstet, habe gedacht, ey, geht gar nicht. So. Und das ist so für mich genau die Schwierigkeit oder auch der traumasensible Gedanke, den ich ja immer so nach vorne bringe, zu sagen, wenn ich darüber nachdenke, also wenn ich das schaffe, ich nenne das den Hochstand. Also ich setze mich auf den Hochstand und gucke mir die Situation von oben an, dann weiß ich, dass wir diese Woche Notbesetzung sind, weil zu viele Mitarbeiter nicht da, Kollegen nicht da sind. Und dass dem mit Sicherheit ein Stück weit geschuldet ist, Unaufmerksamkeit, vielleicht das nächste, weil der Fokus wo ganz anders war. Das heißt, ich kann den Grund für den anderen schon sehen, das ist das eine. Das andere ist, wie kriege ich meine Emotionalität runtergeschraubt? Weißt du, weil jetzt, wo ich es erzählt habe, bin ich ja direkt wieder so nach dem Motto, wir haben doch hier Standards, das geht doch nicht. So, und ja, okay, ich habe die Bereitschaft zum Dialog. Ich habe die Bereitschaft, was waren es drei Sachen? Dialog.
Wertschätzend.
Wertschätzung.
Zu sprechen. Und das dritte war, auch wirklich zuzuhören, okay. Was der andere sagt.
Dialog, wertschätzend, sprechen, zuhören. Aber dazu muss ich ja erstmal mein Beef verstehen, oder? Oder ist es egal?
Ich finde, das sind zwei Teile. Das eine ist, was macht das mit mir?
Ja.
Das heißt, eine Bearbeitung mit meinem Selbst,
ja,
vielleicht reinzugucken, was macht mich da eigentlich wirklich so wütend? Ist es wirklich dieses Blümchen, was da verwelkt, oder steckt da noch was anderes dahinter?
Ja.
Das heißt, so ein bisschen da drauf zu gucken. Und das andere ist, im Gespräch mit dem Kollegen oder Mitarbeitenden zu sein und zu schauen, dass diese Bereiche, Sachebene, beziehungsweise meine eigene Wahrnehmung, ich transportiere,
ja,
und dann die Gefühle trenne, beziehungsweise danach
ist das praktisch möglich?
Ich finde ja, weil...
Aber braucht schon Übung, oder?
Ja, das braucht natürlich Übung. Mach mal so und so. Und jetzt wechsel das.
Warte. Wie kannst du das einfach so?
Ich kann das einfach so, weil ich das geübt habe.
Ach so.
Und ja, und der rein und der...
Wie ein Fähnlein auf dem Turm, sich ganz drehen.
Ich mache das total gerne, weil das ganz simpel zeigt, wie Verhaltensveränderung einfach Zeit braucht, dass das eben nicht, wir reden da jetzt drüber, jetzt gehst du darüber und kannst das. Nein, das hat natürlich ganz, ganz viel mit Übung zu tun. Und jedes Setting ist wieder anders, jeder Konflikt ist wieder anders. Umso mehr natürlich Emotionen mit in einem Konflikt sind, umso bedeutender ist er in der Regel für einen selber. Ja. Jedoch ist es dann ja auch viel schwieriger, den zu lösen, weil diese Emotionen dann eben in einem so hochkommen.
Ja, genau. Und deswegen finde ich den Schritt, glaube ich, für mich jetzt davor geschaltet, nämlich zu gucken, was piekst mich da so. Mhm. Und wenn ich das jetzt gerade nicht rausfinde, zumindest habe ich die Chance, es beiseite zu tun. Weil wenn ich das nicht schaffe, dann kann ich zwar sagen, ich bin bereit für einen Dialog und ich kommuniziere wertschätzend, aber will ich dann wirklich hören, was der andere sagt, wenn ich noch im, ich sage jetzt mal, Kampfmodus bin?
Genau.
So, das heißt, für mich wäre der erste Schritt dann im Prinzip zu sagen, irgendwas bewegt mich da dran, entweder ich schaue es mir jetzt an, kriege es gelöst oder ich tue es aktiv beiseite. Und das haben wir, um mal die Brücke zu schlagen, bei Gesprächen mit traumatisierten Kindern, Jugendlichen, Menschen grundsätzlich. Wir hatten vorhin noch so einen Fall besprochen, der sehr nahe ging. Vielleicht kannst du es mal etwas abwandeln, anonymisiert, so dass es klar ist, dass es nicht, also du weißt schon, was ich meine, von wegen Datenschutz und so, wir trotzdem mal in so eine spontane Reaktion reinkommen. Vielleicht machst du es irgendwie anders. Erzähl mal so einen Fall, der so nah dran geht.
Also ich finde alle Fälle, die mir nah dran gehen, wenn irgendwas, wenn das irgendwas mit Kindern ist, die in irgendeiner Form einen Verlust erfahren haben, ob jetzt Mutter, Vater oder Geschwisterkind, und wenn dann noch innerhalb der Familie die Täterposition da ist.
Ja.
Das ist was, wo ich merke, oh, das geht mir sehr nah.
Ja, ich habe da ein praktisches Beispiel, das ist schon so alt, dass ich das erzählen darf. Die damalige Patientin war 14, als sie zu mir kam. Und sie kam, Vater war nicht bekannt und lebte bei ihrer Mutter. Und die Mutter wurde von dem Lebensgefährten mit 17 Messerstichen abgemurkst, um es mal klapp auszudrücken. So. Und da sind wir ja jetzt vielleicht nicht in einer Konfliktposition, aber dann wieder doch, weil die zog dann zu ihrer Tante. Und da ist es oft eskaliert.
Mhm.
So. Weil sie sich natürlich nicht gesehen, verstanden hat. Die Tante hatte ein kleines Kind, sie war 14, die Kleine war 3. So. Also, und sich finden, Verlustangst, Trauma. Und das, was ich erlebe, ist, dass dann Menschen im Umfeld, also bei der Tante und dem Onkel war das so, aber auch Menschen, die mit an dem Fall gearbeitet haben, so die eigene Betroffenheit Kommunikation schwierig macht.
Mhm.
Du weißt, was ich meine. Was hast du denn da für einen Tipp oder Rat? Also wie können wir denn trotzdem kommunizieren, auch wenn wir selber, also ich sage jetzt mal, bei der Vase bin ich selber betroffen, weil ich mich so ärgere.
Mhm.
Und dann wäre jetzt meine Challenge zu sagen, okay, ich versuche mal den Ärger beiseite zu tun und in eine offene Kommunikation zu gehen. Aber da, wo ich jetzt nochmal auf einer ganz anderen Ebene emotional betroffen bin, was mache ich denn dann?
Mhm. Also ich glaube, der erste Schritt, den ich hilfreich finde, erstmal zu gucken, wie geht es mir dabei?
Mhm.
Also bevor ich jetzt einfach nach draußen renne, was macht das mit mir und kann ich das tragen? Kann ich das halten? Weil ich finde das schwierig, wenn ich von mir merke, ich kann es nicht, dann irgendwas zu tun.
Ja.
Und damit meine ich nicht, da zu sein, weil da sein geht immer, oder in den Arm zu nehmen, sondern bevor ich irgendwas rede und dann zusammenbringe und sage, oh Gott, so schlimm, was dir passiert ist, das hätte ich ja nie ausgehalten oder würde.
Also, okay, da haben wir schon so einen No-Go-Satz.
No-Go. Boah, das ist ja, da hätte ich nie.
Ja.
Also, genau. Diese eigene Stabilität auch überprüfen.
Ja. Ja, obwohl gerade dieses, das hätte ich ja nie ausgehört, eigentlich ja Mitgefühl ausdrücken soll, aber es ist ja, also uneigentlich ist mit der Faust ins Gesicht, oder?
Genau.
Das,
genau, die Idee, wie war jetzt deine Frage, wie man traumasensibel sprechen kann. Ich glaube, dass alles, was mit Transparenz und Wertschätzung zu tun hat und Partizipation, das sind ja auch Teile von der Grundhaltung oder der traumapädagogischen Arbeit, im Miteinander, in der Transparenz und in der Art, wie ich mit dir spreche, dass ich das immer im Hinterkopf habe. Und konkret meine ich damit mit Transparenz, dass ich Dinge nicht verschweige,
ja,
also nicht benenne, sondern dass die Gefühle des anderen da sind und die sind richtig. Also egal, welche Gefühle da sind. Es werden Gefühle da sein und manchmal spürt die Person die Gefühle aber nicht, weil die verdeckt sind mit anderen Gefühlen, die vielleicht sagen, ich muss mich schützen und deswegen fühle ich jetzt nicht.
Ja.
Das heißt, in der Sprache auf die Gefühle einzugehen, zu gucken, was braucht denn die Jugendliche?
Ja.
Was möchte die mir vielleicht mit ihrem Verhalten auch an Bedürfnissen zeigen?
Mhm.
Und auch zu akzeptieren, wenn jemand nicht darüber sprechen will. Also nicht zu bohren und permanent, also du hast schon Gefühle, komm, wir gucken jetzt mal. Ich finde, mit Gefühlen und Emotionen zu arbeiten, das absolute Muss, das gehört dazu, das sind wir. Nur nicht zu bohren und zu erwarten, weil systemisch betrachtet habe ich meine Wahrnehmung und du hast deine.
Ja.
Und es ist vielleicht auch noch nicht an der Zeit, an dieses eine Gefühl ranzugehen.
Okay. Ja. Okay, gehen wir nochmal in die traumasensible Kommunikation. Gerade hatten wir schon so ein No-Go. Hast du noch so ein paar No-Gos, die man so am besten gar nicht...
Also ich finde No-Gos, ich nenne die gerne Sprachgefängnisse. Also alles, was einen so einengt und einsperrt. Also ich finde so ein Muss, du musst das tun, finde ich, kann einengen. Also je nach Kontext natürlich. Oder das macht man so. Das gehört sich so.
Ja. Das ist zum Beispiel sehr spannend, dass du das sagst. Mein Partner gibt mir ganz oft Ideen, Ratschläge, Impulse. Der ist ja selber Bauunternehmer und hatte auch mehrere Mitarbeiter schon. Und der sagt immer, deswegen kann ich von dem fast alles mir anhören und auch vieles annehmen, sagt er, also ich in deiner Situation würde es so und so machen. So, der hat nie Kommunikationswissenschaften oder irgendwas gelernt. Das ist ein Mann vom Bau. Aber das macht so, ist so ein... So ein Öffner. Also wäre das so eine Ich-Botschaft, die da gut wäre?
Du hast jetzt ja zwei Sachen schon gemacht. Du hast von dir gesprochen oder dein Mann von sich und du hast im Konjunktiv gesprochen. Und so einladende Verbindungswörter, kann man das auch nennen, die einen auch einladen, zuzuhören.
Ja.
Das sind wirklich zwei Sachen, die aber total schön natürlich verbunden werden können. Also...
Okay, gehen wir erst nochmal auf die Sprachgefängnisse. Also muss nicht, was war es noch?
Muss und Mann. Non.
Ja, genau.
Ich finde auch das Wort aber total ein schönes Sprachgefängnis.
Ja.
Also du siehst halt wirklich toll aus, Gunda, aber weißt du,
wumm.
Das heißt, ich gebe jemandem ein Kompliment und hau das alles kaputt, indem ich
aber ist das Lieblingswort meines Sohnes. Ich hasse es so. Ich weiß genau, was du meinst. Das ist so. Krieg schon Schnappatmung.
Ja.
Ja, Mama, wollte ich machen, aber.
Genau, aber. Und also ich habe selber mal ein Experiment mit mir gemacht vor vielen Jahren und habe festgestellt, oh, da kommt aber ganz schön oft aber. Weil die Sprache, die wir jetzt benutzen, hat sich ja im Laufe unseres Lebens entwickelt. Und wir sind ja alle nicht frei von dieser Erfahrung.
Ja.
Und je nachdem, wie wir und was wir gelernt haben, benutzen wir natürlich einen gewissen Sprachgebrauch.
Ja.
Und umso wichtiger, das immer wieder zu reflektieren. Ja. Und ich habe gemerkt, oh, das Wort aber kommt ja in jedem dritten Satz vor. Und habe dann angefangen, mir anzugewöhnen, einen Punkt zu machen. Also den Satz zu beenden.
Ja.
Hey, du siehst ja gut aus. Punkt.
Ja.
Und dann kann auch ein anderer Satz kommen, der aber unabhängig von dem ersten Satz steht. Und das funktioniert für mich persönlich wunderbar.
Ja. Genau. Ja. Hey, du siehst gut aus. Punkt. Ich glaube, ich hätte zu dem Kleid Ballerinas angezogen.
Genau, ganz genau.
Ist eine ganz andere Aussage aus, ey, du siehst aber gut aus, aber
die Schuhe.
Aber die Schuhe, oh. Ja, stimmt. Also haben wir hier schon mal, wer sich selbst überprüfen will, macht doch vielleicht mal eine Checkliste, wie oft er 2 Wochen lang am Tag immer einen Strich machen für das Wort muss, für das Wort Mann und für das Wort aber. Ich fürchte, das sieht bei uns allen ziemlich mau aus, weil das ist so ein Sprachgebrauch. Ich glaube, dieses Mann ist auch ein Sprachgebrauch, um aus Angst persönlich zu werden. Ne?
Und so nicht in die Verantwortung zu gehen.
Genau, Verantwortung, das wäre das Wort.
Was Weil wenn ich von mir spreche, dann gibt es niemand anderen, der mich schützen kann, sondern es ist meine Meinung, meine Haltung.
Ja.
Und das hat wieder was mit Haltung zu tun, das nach außen zu tragen. Und hinter einem Mann kann ich mich ja auch verstecken, weil man macht das. Wir machen das so, man macht das so.
Ja, ja genau. Man macht es nicht, dass man die Blümchen da einfach verrecken
man
lässt.
Man macht das nicht. Aber ich kenne jemanden, der macht das. Und die Person hat einen guten Grund. Weil, das ist ganz, also finde ich gerade ganz spannend, die Frage ist ja immer die Frage der Betrachtungsweise. Ich habe die Blümchen auch gesehen.
Ja.
Und ich dachte, das gehört so. Das wär ein Stilmittel.
Abgefahren. Was soll es ausdrücken, dieses Stilmittel? Was hat es in dir hervorgerufen? Vielleicht lasse ich es dann.
Vielleicht lässt du es dann. Ich fand es schön. Ich fand es wirklich, dachte so, ach, das ist mal was anderes. Punkt.
Crazy. Ja, und dann sind wir dann bei der unterschiedlichen Wahrnehmung. Und was wir im Prinzip, und vielleicht ist das ein Schlüssel für das ganze Thema, dass wir so schnell bewerten.
Genau.
Und in der Bewertung uns erstmal selber das Gefängnis basteln. Könnte man das so sagen?
Auf jeden Fall. Also es gibt ja dieses Kommunikationsquadrat von Schulz von Thun mit Sender, Empfänger und der Sender sendet, Empfänger empfängt mit unterschiedlichen Ohren.
Ja.
Und in jeder Kommunikation ist ja immer die Frage des Empfängers, wie höre ich etwas?
Ja.
Und wenn man sich jetzt so Beispiele, da hast du es zwar gesehen, aber trotzdem war es ein, du warst die Empfängerin in dem Moment, mit welchem Ohr hörst du das?
Ja.
Und dann bewertest du ja häufig oder man bewertet häufig und geht dann in den Konflikt.
Ja.
Oder ist sauer oder was auch immer.
Ja.
Und deswegen finde ich das total spannend zu gucken, okay, was könnte denn der andere noch damit gemeint haben, außer dem, was ich gerade wahrgenommen habe? Da wären wir wieder in der Selbstreflexion.
Oder der Metaebene, ne?
Genau.
Hochstand von oben drauf gucken,
genau.
Was ist da los? Boah, da können wir aber noch, glaube ich, Stunden drüber philosophieren und diskutieren.
Ja.
Okay, also wir haben die Sprachgefängnisse, man muss aber.
Und warum gehört da übrigens für mich auch noch ganz stark dazu.
Oh ja, das zweite Lieblingswort nach aber von meinem Sohn.
Warum?
Warum?
Jeder, der Kinder hat, kennt das wahrscheinlich.
Ja. So, kannst du die Spülmaschine ausräumen? Warum? Egal, das Thema.
Ich finde dieses Wort allerdings auch so in der Konfliktlösung so spannend zu beobachten, was da passiert.
Okay.
Ich hatte mal in einer Klasse, Klasse 1, also die sind ja noch recht klein, haben zwei Kinder auf dem Pausenhof, kamen zurück, der eine hat den anderen verkloppt. Und dann saßen sie betröbbelt an der Seite und dann bin ich zu denen hin und habe mir die angeguckt und habe die Person gefragt, die zugehauen hat, wie geht's dir? Und er guckte mich an, ich glaube, das hat er in dem Rahmen noch nie gehört, und weinte los. Weil ich mit dieser Frage ja auf sein Gefühl eingegangen bin.
Ja.
Hey, wie geht's dir denn? Was macht das mit dir?
Ja.
Also frage ich jetzt nicht in Erstklässler, aber wie geht's dir? Und in dem Moment hat er angefangen zu weinen und hat gesagt, ich wollte das gar nicht. Der so und so hat mich gezwungen, wenn ich dazugehören will zu der Jungsgruppe, dann soll ich den hauen. Das waren nämlich Freunde.
Ah.
Das heißt, er hat etwas getan, was er eigentlich nicht wollte, er hat es trotzdem getan und hat sich überhaupt nicht gut dabei gefühlt. In dem Moment, das hat ja systemisch gesehen eine Wirkung auf den anderen, hat er den angeguckt und hat gesagt, oh, das ist ja doof. Und dann haben die miteinander geredet, ohne dass ich irgendwas moderieren musste. Dann hat der eine sich entschuldigt, der andere auch, also nicht entschuldigt, aber hat umarmt. Okay, dann kam, jetzt wird es nämlich wirklich spannend, und das ist eine wahre Geschichte, das ist wirklich nicht erfunden, dann kam eine OGS-Betreuerin, da war gerade die Übergabe, sah die Situation und war auch betroffen und ging hin, oh, warum hast du das gemacht? Und sie meinte das aus Herzen. Sie hat das nicht gesagt, weil sie da den Streit entfachen wollte, sondern auch, warum hast du das gemacht?
Mhm.
Und in dem Moment ist das Kind in die Rechtfertigungshaltung gegangen. Ja, der und der hat gesagt, ich soll das machen. Das heißt, in die Beschuldigung. Und man hatte so ein ganz klassisches Beispiel von, was macht nur ein Wort, also eine Frage aus. Was ist der Unterschied?
Ja, krass.
Fand ich.
Okay, dann nehmen wir warum noch mit in das Gefängnis, das Kommunikationsgefängnis. Aber du hast in dem Beispiel ja auch schon wieder gesagt, wie kommen wir raus? In den Workshops, wo ich was gelernt habe, hieß das Es-Ising. Also das benennen, was da ist.
Ja.
Und das ist das, was ich traumatisierten Kindern, gerade frühtraumatisierten, auch immer sage, was hilft denn, aus einer Emotionsschleife rauszukommen? Mhm. Nämlich das Gefühl zu benennen. Also du hast es jetzt mit einer Frage, aber ich glaube, genauso wirksam wäre gewesen, zu sagen, boah, dir geht es jetzt gerade richtig blöd. Das, also das zu nehmen, was da ist. Was gibt es denn noch für... Entschuldigung. Da kratzt es im Hals.
Steckt was?
Wenn wir jetzt aus den Gefängnissen rauskommen, wir wollen auf die Blumenwiese, in die Freiheit. Also Haltung war das eine.
Genau, und das, was wir auch vorhin schon hatten mit dieser Transparenz, habe mich jetzt gerade erinnert, das anzusprechen auch, was da ist. Also eben nicht wegzuschieben aus Sorge, warum auch immer. Ich könnte damit ja was aufbrechen, das ist ja ganz häufig eine Angst. Und wenn ich das jetzt anspreche, dann könnte der ja wieder retraumatisiert werden.
Ja.
Es geht darum, in meinen Augen das anzusprechen, was an Gefühl da ist, was vielleicht auch an Bedürfnis da ist, was die Person brauchen könnte. Und da kann man ja auch wieder Annahmen machen, so, hey, ich sehe gerade, du bist traurig oder ich sehe gerade, du schaust ganz betröppelt. Was kann ich denn vielleicht machen, damit es dir gerade ein bisschen besser geht?
Ja.
Also einfach so einen Kontakt aufbauen und zu zeigen, ich bin für dich da. Und mich interessiert auch dieses wirkliche Interesse, wie es dem anderen gerade geht, dass der sich ernst genommen fühlt.
Und dann hast du im Nebensatz gesagt, die Angst vor Retraumatisierung. Hier nochmal ein, also eigentlich ist das ein Mythos, ist es inzwischen mehr oder weniger bewiesen, nein, mehr als weniger bewiesen, dass wir durch Gespräch retraumatisieren. Das geht in extremen Fällen, aber grundsätzlich muss man da schon richtig die Keule rausholen. Was hättest du denn für Tipps für Sprache, für Kommunikation, um die, wenn man dann jetzt Angst hat von einer Retraumatisierung, da nicht rein zu geraten in die Falle?
Also hilfreich finde ich insgesamt Ich-Botschaften, Konjunktiv sprechen, was wir schon hatten, und insgesamt offene W-Fragen zu stellen. Mhm. Also wie geht es dir?
Ja.
Was brauchst du? Es gibt auch noch, also es gibt ja ganz viele Fragetechniken, die ich anwenden kann. Zum Beispiel so eine Wunderfrage, dass ich eben fragen kann, hey, stell dir vor, du gehst heute Abend ins Bett und dann schläfst du ein und wachst morgens auf und hey, all das, was du jetzt doof findest, ist weg. Was wäre denn dann anders? Also in so ein anderes Gedankensetting zu kommen. Oder so fragen, was wäre, wenn? Was wäre, wenn jetzt, wenn ich dir einen dicken, großen Kuchen bringen würde? Was wäre anders? Um jetzt mal wirklich beim Kind und im Kleinen zu bleiben.
Kommt auf den Kuchen an.
Genau. Und dann hat man, kommt auf den Kuchen an, was willst du denn für einen Kuchen? So, und dann kann man mit dem Kind etwas entstehen lassen, was vielleicht ein Gefühl von Freude herbeiruft.
Ja. Funktioniert das auch mit Erwachsenen?
Geht auch bei Erwachsenen. Kuchen. Haben wir ja gerade gesehen.
Nein, ich meine überhaupt die Frage, also zu sagen, wenn morgen alles anders wäre.
Was ja, will. Ja. Also diese Wunderfrage, die kann man ja auch noch mit so kleinen Feen machen, die das Problem wegnehmen. Mhm. Und jetzt sind wir wieder bei dem Punkt, ich bin das Instrument. Und wenn ich davon nicht überzeugt bin, dass ich mit einem Mann, 50 Jahre alt, diese Frage nicht stellen kann, weil das ist ja unangemessen, von einer Fee zu sprechen, dann sollte ich es lassen. Wenn ich aber davon ausgehe, klar kann ich das machen und ich gehe mit dem jetzt in so ein Gedankenspiel, in der Regel funktioniert das.
Also sind wir wieder da, dass es viel mehr mit mir selbst zu tun hat, mit meiner Haltung, mit meinen Bewertungen, hatten wir ja schon ein bisschen so, ne, als jetzt mit der Kommunikationsmethode schlechthin.
Wichtig finde ich, diesen Koffer zu haben, den natürlich auch immer weiter zu füllen und zu gucken, was gibt es denn noch. Und es gibt ja ganz viele unterschiedliche Ansätze. Menschen, die sich mit Kommunikation beschäftigt haben, die zum Teil ja auch voneinander gelernt haben. Ja. Und ich finde das natürlich sehr, sehr hilfreich, so einen Koffer zu haben und damit die Haltung nochmal zu untermauern.
Ja.
Grundsätzlich bin ich ganz fest davon überzeugt, es liegt an der Haltung, weil alles, was ich denke und fühle, trage ich nach außen. Also wenn ich in die Mimik von jemand gucke und derjenige findet mich doof, ich werde das höchstwahrscheinlich irgendwie spüren.
Ja.
Weil kleine im Gesicht kleine Ausdrücke mir zeigen.
Wie war das? Man kann nicht kommunizieren.
Ganz genau.
So, das heißt, selbst wenn wir den Bappel halten. Ja, ist das so. In meiner Praxis habe ich immer das Lieblingsbeispiel gemacht. Oh, ich kriege Ärger wegen dem Mikro. Oh. Habe ich immer das Mikro. Mache ich jetzt einmal ganz kurz. So. Ich habe einen total guten Tag. So geil heute.
Vielleicht.
So, dann war ich immer ganz verwirrt, weil da habe ich gesagt, die Sprache ist das eine. Aber Stimmlage, Körperhaltung spricht sogar viel mehr als Sprache. Ja. Weil indem ich was sage, aber meine ganze Gestik, Mimik, alles was anderes sagt, hast du zu Recht gesagt,
vielleicht.
Ja, sehr spannend. Ich vergleiche das immer mit, Methoden sind wie Werkzeuge. Und der das Werkzeug benutzt, ist entscheidend. Weil mit dem Hammer kann ich eine Kathedrale bauen oder ich kann den Schrank zertrümmern. So. Und deswegen sind wir da bei der Haltung. Ja. Gibt es noch was, was für dich so richtig wichtig ist? Also, wo du sagst, das ist so ein Evergreen oder wenn du jetzt mal an unser Publikum denkst, vielleicht eine Methode, ein Tool, wo du sagst, das haust du jetzt nochmal raus.
Wo du sagst. An das Publikum. Ich habe gerade überlegt, für mich ist wichtig, zu lächeln, ein Hallo, also so dieser erste Auftritt. Und gerade, du hast vorhin gesagt, dass vielleicht Lehrkräfte zuschauen, wie gehe ich in ein Klassenzimmer rein?
Ja.
Wie begrüße ich die Kinder, Jugendlichen?
Ja.
Und was ich auch so einen ganz, ganz wichtigen Punkt finde, jeder Tag ist ein neuer Tag. Mhm. Und auch Verhaltensweisen, die gestern waren, waren gestern. Und das heißt nicht, dass ich die vergesse. Mhm. Nur die Person, die das zum Beispiel, wenn ein Jugendlicher einen anderen verprügelt hat, es gibt einfach den Unterschied zwischen der Person und der Tat. Zwischen dem Verhalten, also dem Draufhauen und dem Menschen.
Ja.
Und das meine ich mit, wenn ich einen neuen Tag habe, dann starte ich auch mit dem Menschen neu.
Ja.
Und natürlich das Verhalten, Konsequenzen aufarbeiten muss sein. Der Mensch bekommt von mir den gleichen Respekt und die gleiche Wertschätzung wie jeder andere auch.
Ja.
Und das finde ich so unglaublich wichtig, weil das zeigt sich ja auch wieder in Sprache und in traumasensibler Kommunikation.
So. Ja, das ist total spannend. Ich war mal in einer Schule, die hatten zum Ausgang vom Lehrerzimmer einen Spiegel, damit, wenn sie rausgehen, sie gucken, wie sie rausgehen.
Großartig.
Ob sie so rausgehen? Oder halt so. Und Ziel war, dass die sich selber ein High Five geben auf dem Spiegelbild. So, tschakka, guter Tag, hab Spaß am Unterrichten. So. Und die waren auch irgendwie alle ganz anders drauf.
Ja, die Energie folgt dem Fokus.
Ja. Und man kann das auch ausprobieren. Also wenn wir jetzt die eine Übung haben, man muss, aber und warum lassen wir vier Wörter. Wäre dann die andere Übung, zu sagen, geht mal, egal wo ihr hingeht, einfach mit einem Lächeln. Geht mal mit einem Lächeln zum Aldi. Echt? Ja. Ohne Scheiß. Da passieren lustige Dinge.
Mhm.
So. Ja.
Das macht was mit dem Gegenüber.
Aber. Und damit sind wir eigentlich bei den Haltung wieder bei den Grundfesten. Ja, wunderbar. Also, wer mehr von Melanie möchte, alle Shownotes sind natürlich verlinkt. Ihr könnt sie buchen als Dozentin, Referentin in eure Institutionen rein. Und für traumasensible Kommunikation, Antigewalttraining, was war es noch?
Systemische Gesprächsführung.
Ja, mega. Und wer auf unserer Ebene noch ein bisschen mehr von Melanie sehen oder hören möchten. Sie ist einer der wundervollen Dozenten von SELF und wird natürlich genau das Modul Kommunikation und Beratung näher beleuchten. Das heißt, da gehen wir richtig ins Eingemachte und gibt es noch viele, viele Übungen. Ja, du darfst gespannt sein. Und jetzt sage ich herzlichen Dank für dieses wunderbare Gespräch. Es hat mich
sehr gern.
Sehr gefreut und dann auf bald.
Auf ganz bald. Vielen Dank.
Tschüss.
Und auch in der nächsten Podcast-Folge gibt es wieder krassen Input für den nächsten Entwicklungssprung. Und denk immer daran, Wachstum findet immer außerhalb der Komfortzone statt. Und Kinder sind von Hause aus schon großartig. In diesem Sinne, bis zur nächsten Folge von deinem Entwicklungssprünge-Podcast. Du willst nichts verpassen? Dann abonniere noch jetzt diesen Podcast.